Kathi von Emmy Rosa. Ich bin Mentorin für Frauen mit Essstörung, für intuitives Essen und für ganzheitliche Frauengesundheit. Mit meinem Podcast unterstütze ich dich dabei, dein Thema mit dem Essen in den Griff zu bekommen und dein Leben so zu gestalten, wie du es dir immer gewünscht hast. Und das schonungslos ehrlich und auf ganzheitliche Weise. Mit diesen 6 Fehlern bist du in einem Jahr noch genau am selben Punkt wie jetzt oder es geht dir sogar noch schlechter. Heute starten wir zacki-zacki in diese Folge rein, die vielleicht etwas unangenehm ist für die ein oder andere, die aber, finde ich, auch unglaublich wichtig ist, weil ich die gebraucht hätte an einem Punkt, wo ich wiederholt immer wieder diese Fehler durchlaufen habe. Und ich habe mir gedacht, es ist Zeit für Klartext. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt in einer Welt zum Glück angelangt, wo dieses, wir sind ja alle Soul Sisters und alles ist so schön und wir sind alle so sanft, irgendwie nicht mehr so ganz dem Zeitgeist entspricht, was ich persönlich es super finde, weil das mir selbst viel näher ist, meiner Natur viel näher ist als dieses Sanfte und wir achten auf jeden Trigger und wollen niemand irgendwie verletzen, sondern meine Meinung ist mittlerweile, jeder ist für seinen Trigger selbst verantwortlich. Ich muss natürlich selber schauen, dass ich meine Spielfläche sauber halte, dass ich nicht bewusst jemanden verletzen möchte. Ich kann aber klar meine Meinung kommunizieren und die andere Person gegenüber ist dafür verantwortlich, zu lernen, damit umzugehen. Das ist aktuell meine Meinung zum Thema unschöne Wahrheiten, auch wenn die wehtun können, es ist alles besser, als irgendwas zu verschleiern, zurückzuhalten, weil wenn jeder authentisch wäre und jeder mit unangenehmen Aussagen umgehen könnte und damit arbeiten könnte, dann wären wir in unserer Menschheitsentwicklung hinsichtlich unseres Bewusstseins, unseres Zusammenlebens deutlich weiter. Und wenn ich das als Überzeugung habe, dann versuche ich das auch wie immer in den Podcast zu bringen, auch wenn ich vielleicht der manchen Leuten vielleicht ein bisschen auf die Zehen treten werde, dann bin ich vielleicht nicht der richtige Podcast für dich. Dann es gibt welche, die deutlich weniger ehrlich ihre Meinung sagen. Das passt bestimmt auch zu den Personen. Ich versuche ehrlich zu sein, das zu sagen, was ich richtig finde und hier sind 6 Fehler, die du wahrscheinlich machst und die dich aber genau an dem Punkt halten, an dem du jetzt bist. Erster Fehler. Ach, ganz wichtig noch, die Reihenfolge der Fehler hat überhaupt keine Bedeutung. Ich habe sie versucht, sinnvoll zu gliedern, dass es ein rundes Bild sich ergibt. Die Fehler haben aber keine, da gibt es keine Hierarchie, was besser, schlechter oder sonst was weniger schlimm und ist, sondern ich habe einfach versucht, eine sinnvolle Reihenfolge reinzubringen. Es ist weder einer schwerwiegender als der andere. Fehler Nummer 1. Du wartest immer noch auf den richtigen Zeitpunkt. Bewusst weißt du wahrscheinlich ganz genau, dass es keinen perfekten Zeitpunkt geben wird und dass es nichts gibt, auf das du warten kannst. Allerdings, unbewusst, hoffst du immer noch, dass es zu einem späteren Zeitpunkt leichter wird. Und ich kann dir leider sagen, es wird es nicht. Es wird später nicht leichter und es gibt nichts zu warten. Das Einzige, was aber sein kann, ist, dass du auf den richtigen Zeitpunkt wartest, in Anführungszeichen, weil du Fehler Nummer 2 sabotieren willst. So, warum ist jetzt Fehler 1 für Fehler Nummer 2 verantwortlich? Fehler Nummer 2, jetzt macht's gleich Sinn, du genießt weiterhin die Vorteile, in Anführungszeichen wieder Vorteile, die dir deine Situation verschafft. Also, du hast Vorteile, aus dem, dass du an deiner Situation festhältst. Und auch wenn du jetzt denkst, hä, das kann nicht sein, es gibt keine Vorteile, es gibt Vorteile. Man nennt es auch sekundären Krankheitsgewinn. Wer sich in der Psychologie und überhaupt in der Krankheitslehre ein bisschen auskennt, sekundärer Krankheitsgewinn ist, dass du soziale Vorteile, können auch anderer finanzieller Natur sein, irgendwelche Vorteile daraus hast, dass du an deiner Situation festhältst. Und es kann für dich einfach zu viele Vorteile haben, in der aktuellen Situation zu verharren, ob du das zugeben möchtest oder nicht. Und da schließt sich der Kreis zum Fehler Nummer 1. Nämlich Fehler Nummer 1 war, du wartest auf den richtigen Zeitpunkt. Ja, das denkst du. Es wird irgendwann leichter werden, weil diese Vorteile eben noch überwiegen. Und über diesen sekundären Krankheitsgewinn kann man wahrscheinlich eine ganze Folge machen. Wichtig ist, stell dir mal ganz ehrlich die Frage, was wären wirklich die Folgen, wenn du dein Thema mit dem Essen loslassen würdest? Ganz ehrlich, und zwar die weiten Kreise. Dazu kannst du dir dann auch die Podcast-Folge Nummer 94 anhören. Da ging es nämlich darum, wie dein Leben aussehen würde oder aussieht, hoffentlich, wenn du das Essensthema gelöst hast. In der Podcast-Folge Nummer 94 beschreibe ich genau, was sich verändert. Wenn du die Folge jetzt noch nicht gehört hast, kannst du es danach machen. Ich versuche dir jetzt einen kurzen Abriss zu geben. Versuch dir mal vorzustellen, wie dein Leben ohne das Thema Essen aussehen würde. Wo wärst du da? Mit wem wärst du da? Was würdest du arbeiten und wie würden deine Beziehungen aussehen? In ganz vielen Fällen bedeutet Heilung und Loslassen eine riesengroße Veränderung. Und eine Veränderung ist immer polar. Das heißt, es gibt so viele gute wie auch schlechte, in Anführungszeichen, Wendungen. Also du kannst dich ja für die Heilung entscheiden und es passiert ganz viel Gutes. Andererseits werden sich Dinge verändern und Veränderung ist eine große Anstrengung. Und das heißt ganz oft, dass sich Freundschaften verändern, dass Freundschaften auseinandergehen, neue Freundschaften geschlossen werden, Partnerschaften sich verändern, Konflikte auf den Tisch kommen, die sich hinter dem Thema Essen verstecken. Das kann auch sein, dass du feststellst, dass dein Job nicht mehr zu dir passt. Im Großen und Ganzen heißt es, alles muss einmal in die Hand genommen werden, auf Echtheit überprüft werden und dann eben entschieden werden, was du behalten möchtest. Also so take or toss, könnte man sagen. Und das macht natürlich Angst. Und deswegen denkst du, also unbewusst natürlich, es kommt irgendwann ein besserer Zeitpunkt. Weil Veränderung Angst macht und es ist komplett normal. Unser genetisches Programm ist immer noch auf Konformität und Energiesparen ausgerichtet, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Nur weil wir jetzt vor einem fancy Laptop sitzen, sind wir immer noch Höhlenmenschen und die wollen konform sein und Energie sparen, weil das war, was uns früher unsere Existenz gerettet hat. Früher, als wir noch existenziell auf die Gruppe angewiesen waren, war Ausbrechen überhaupt keine gute Idee. Da war sich Einfügen oberster Grundsatz. Und bis heute ist es noch so, dass du in gewisser Weise auf andere Leute angewiesen bist, aber heute bist du nicht mehr auf das System, in das du geboren wurdest, angewiesen. Und das ist ein großer Unterschied, der unserer Genetik noch nicht ganz klar geworden ist. Du kannst und solltest auch dir dein System immer wieder neu schaffen. Und System meint die Beziehung, in denen du bist, der Job, in denen du bist, das soziale Geflecht, die Freundschaften, in denen du bist, man kann theoretisch als System auch die Versicherungen sehen, in denen du bist. Deine Aufgabe ist heute nicht mehr, in das System, in das du geboren wurdest, maximal gut dich einzufügen, so war das früher, sondern heute ist es an dir, immer wieder das System zu überprüfen, in dem du bist und zu überlegen, ob du was anpassen musst und möchtest, um weiterhin glücklich und gesund leben zu können. Und das ist was, dieser Individualismus ist Last und Freiheit zugleich. Also es ist eine Verantwortung. Und Verantwortung ist anstrengend und kann dazu führen, dass man gerne alles nach hinten schieben möchte. Und da ist ganz klar einfach deine Aufgabe jetzt, bist du dafür schon bereit? Diese Frage musst du dir stellen. Bist du dazu schon bereit, diese Verantwortung zu übernehmen, dass du nicht versuchst, durch Coping-Strategien wie das Thema Essen, es nun mal eine ist, dich einzufügen in das System, um das, was nicht passt, nicht anschauen zu müssen? Oder bist du bereit zu sagen, ich übernehme jetzt die Verantwortung, was auch immer das bedeutet, und gehe die nächsten Schritte, auch wenn das bedeutet, ich muss jeden Stein einmal umdrehen. Also ganz wirklich, leidest du lieber still und hältst dich klein, um den Status quo nicht verändern zu müssen? Und oder eben nicht. Und das ist vollkommen okay und auch absolut nachvollziehbar, wenn du dich dafür entscheidest, das Thema jetzt nicht anzugehen. Nur sei dir der Konsequenzen bewusst und triff eine Entscheidung. Allein die Entscheidung zu treffen, nichts zu tun, ist besser, als so in diesem Schwebezustand zu verharren. Bei mir damals, also ich gebe dir da mal ein Beispiel, bei mir damals war klar, gehe ich das Thema Essen an, muss ich mich von meinem damaligen Freund trennen. Das war ganz, ganz klar und wir waren fast 10 Jahre zusammen. Und ich habe das natürlich nicht gedacht, so bewusst, sondern unterbewusst habe ich gewusst und ich habe gefühlt, dieser Mensch passt nicht mehr in das Leben, das kommt, wenn ich das Thema Essen angehe. Und ich kann mich so lange mit dem Thema Essen ablenken, um nicht sehen zu müssen, dass ich mich von diesem Mann trennen muss. Es wird aber nicht funktionieren und hat es auch nicht, Gott sei Dank, weil ich das Feld von hinten aufgerollt habe, nämlich ich habe mir erst ein gutes Leben verschafft und mich stabilisiert, um dann sehen zu können, okay, ich kann mich von dem trennen, aber das ist ein anderer Punkt. Ich musste damals, das war wirklich eine richtige Nummer, ich musste unseren komplett zusammengewachsenen Freundeskreis verlassen oder so ein bisschen aufspalten. Jeder, der sich schon mal getrennt hat nach so einer Zeit, weiß, was das bedeutet. Ich musste aus unserer Wohnung ausziehen, weil die für mich als Studentin damals viel zu teuer gewesen wäre und nicht als WG gegangen wäre. Ich musste meine Nichten und Neffen verlassen, also nicht meine, sondern seine, die aber irgendwie auch meine waren. Ich musste auch, wenn ich ganz ehrlich bin, auf ziemlich viel finanziellen Komfort verzichten, der mir durch die Beziehung geboten wurde. Also du kannst dir vorstellen, wie groß die Angst vor der Veränderung gewesen sein muss. Und es hat mir 3 oder 4 Jahre meiner Lebenszeit gekostet, was ich heute nicht mehr so sehe, aber damals war das so, 3 oder 4 Jahre des Schwebezustands, die nicht sein hätten müssen. Deswegen sage ich dir jetzt, warte nicht zu lange. Was es an Energie kostet, diesen Schwebezustand zwischen gehen und bleiben im Sinne von dieses Thema angehen, was auch immer das für dich bedeutet oder eben nicht, zu halten, das ist verdammt anstrengend. Und es ist anstrengender, als das Thema anzugehen, immer in der Mitte zu schweben. Also entscheide dich für oder dagegen. Aber vermutlich, wenn du jetzt zuhörst, wird ignorieren sowieso schwer werden. Das ist das Gute. Dann nach dem Thema auf den richtigen Zeitpunkt warten und die Vorteile des Essensthema genießen wollens, kommen wir zum dritten Fehler, an den Symptomen herumdoktern. Das ist auch ein extrem großer Fehler, der aber nicht auf deinen Mist gewachsen ist, kann ich dir gleich mal sagen, sondern eine falsche Wahrnehmung in der Gesellschaft und auch, muss man sagen, unter den Coaches, die es zu Genüge auf dem Markt gibt. So nach dem Motto, mach diese 5 Schritte und du kannst intuitiv essen. Das ist an den Symptomen herumdoktern. Und das wird never, ever funktionieren. Es wird nur das verursachen, dass du immer mehr das Selbstvertrauen und das Gefühl in deine Selbstwirksamkeit verlierst, weil du denkst, wieso zur Hölle können alle es, nur ich nicht? Ich mache doch schon zum 100. Mal diese 5 Schritte. Es sind nicht diese 5 Schritte, die dich zu einem gesunden und glücklichen und entspannten Essverhalten führen. Und wenn es dich beruhigt, bei allen anderen wird es auch nicht funktionieren. Es kommt dir einfach nur so vor, weil das falsch dargestellt wird, meiner Meinung nach. Den Prozentsatz der Leute, bei dem das funktioniert, dass man 5 Schritte durchgeht, das ist jetzt natürlich nicht ernst gemeint, dass es 5 Schritte sind, aber sagen wir mal 12, mach diese 12 Schritte, und dann funktioniert den Prozentsatz derer, bei denen das wirklich so ist, den würde ich gerne mal sehen. Ich vermute, dass er nicht im zweistelligen, sondern eher im unteren einstelligen Bereich ist, bei denen man wirklich sagen kann, nachhaltig haben diese Schritte funktioniert. Just saying. Und da ist jetzt meine Truth Bomb, die man jetzt überall so sieht und liest. Du kannst auf der Handlungsebene, und die Handlungsebene ist dein Essverhalten, nur was verändern, wenn du die Ursachenebene ergründest. Und das kann ich nicht oft genug sagen. Du kannst auf der Handlungsebene nur was verändern, wenn du die Ursachenebene ergründest. Die beiden wirken untrennbar zusammen, wie dieses Eisbergmodell. Ohne die Ursachen anzugehen, kannst du auf der Handlungsebene nichts verändern. Das eine geht nicht ohne das andere. Du kannst zwar auf der Handlungsebene mit viel Willenskraft und Kämpfen kurzfristig Kontrolle ausüben, aber das wird zurückschießen. Und jede, die mit Essattacken zu tun hat, hat das erlebt. Du kannst eine gewisse Zeit lang Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle ausüben. Irgendwann schießt es zurück und zwar 100-fach. Und das ist genau das Gleiche. Handlungs- versus Ursachenebene. Du brauchst eine liebevolle Haltung auf dich selbst und den Mut, einen Deep Dive zu machen. Was sind die Ursachen und Gründe dafür, dass ich dieses Verhalten auf der Handlungsebene erworben habe und immer wieder zeige? Wenn wir, du und ich, zusammenarbeiten, dann schauen wir auch gar nicht so viel aufs Essen. Wir zäumen, wie ich vorhin schon gesagt habe, so dieses Pferd von hinten auf. Wir räumen dein Leben auf und schauen, wie sich, wenn dein Leben sich langsam aufräumt, wie dein Essverhalten sich verändert. Und das ist das Eisbergmodell. Fehler Nummer 4. Du hast den Fokus zu sehr nach außen statt nach innen. Und das ist jetzt wieder nicht dein persönlicher Fehler, sondern das ist ein Gesellschaftsproblem. Das könnte man auch wirklich so als Analogie zur Ursachen- und Handlungsebene sehen. Du bist so sehr damit beschäftigt, dich beschäftigt zu halten, dass du gar nicht mehr sehen kannst, was im Inneren bei dir wirklich los ist. Und wie gesagt, das ist ein Gesellschaftsthema. Wir sind quasi nur noch wandelnde Köpfe, die den Kontakt zu ihrem Körper verloren haben. Und ein natürliches Essverhalten braucht einen Kontakt zwischen Kopf und Körper und die Kompetenz, zwischen dem Kopf und dem Körper so hin und her switchen zu können. Das Wichtigste ist also in deinem Leben Raum für Ruhe, Achtsamkeit und das Training der Kopf-Körper-Verbindung zu schaffen. Und damit kannst du eigentlich direkt anfangen, indem du dir Inspirationen suchst, was dir Spaß machen könnte. Jetzt zum Beispiel Yoga ist so eine ganz klassische Verbindung zwischen Kopf und Körper. Journalen, mein Number One Tool, definitiv ohne Kopf, in Anführungszeichen, also ohne, dass du wirklich denkst, was du jetzt schreibst, rausschreiben, was bei dir gerade los ist. Meditationen, Atemübungen, Bodyscans, jeder Art. Ich denke, du weißt genau, was damit gemeint ist. Wenn du auf meiner Welle reitest und diesen Podcast hörst, dann weißt du ganz genau, was mit Körper-Kopf- oder Kopf-Körper-Verbindung gemeint ist, dass du dir Raum schaffst, immer wieder, am besten täglich, mehrmals täglich, auch ganz, ganz kurz, eine Verbindung zwischen Kopf und Körper herstellst und aus diesem Modus des im Beschäftigtseins herauskommst, Ruhe schaffst, Inseln schaffst, um dich mit deiner Intuition zu verbinden, weil das ist, was du brauchst, um intuitiv essen zu können. Ohne das geht's einfach nicht. Du kannst mit dem Kopf nicht intuitiv essen. Wer mit dem Kopf isst, rein mit dem Kopf isst, ist restriktiv oder irgendwie Diät geprägt. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Fehler Nummer 5. Du nimmst keine Unterstützung an. Du nimmst keine Unterstützung an und denkst, du schaffst es schon allein. Und ja, da bin ich wahrscheinlich auch wieder allein auf meiner Insel. Du kannst sehr, sehr viel schaffen, wenn du bereit bist, das wirklich anzugehen. Und ich bin der Meinung, mehr als mit der besten Therapeutin sogar, dem besten Therapeuten, wenn du nicht bereit bist. Wenn du wirklich, wirklich vorhast, das Thema anzugehen, dann schaffst du alleine mit den Informationen, die aktuell zur Verfügung stehen, den Unterstützungsangeboten, die zur Verfügung stehen, ohne einen Kurs, eine 1:1-Betreuung, mehr, als wenn du nicht bereit dazu bist und irgendeinen Experten, eine Expertin auf diesem Feld engagierst. Das aller Wichtigste ist, dass du bereit dazu sein musst, weil du sonst wieder am Fehler Nummer 2, deinem sekundären Krankheitsgewinn, an deinen Vorteilen hängst. Du bist noch in dem Modus, dass du nicht bereit bist, es zu verändern, und das ist vollkommen okay. Das Bereitsein ist das A und O für Veränderung. Es kann dir niemand helfen, wenn du dir nicht helfen lassen möchtest und wenn du nicht denkst, dass diese Unterstützung die richtige ist. Da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Die Kunst im Leben, finde ich, besteht nicht daraus, am Schluss dann sagen zu können, schau her, ich habe das alles alleine gemacht. Da bin ich auch ganz weit mit vorn dran, kann ich dir sagen. Sondern es ist viel, viel, viel mutiger zu sagen, ja, ich habe ein Problem, ich schaffe das nicht allein, bitte hilf mir. Ich kann da wirklich ein Lied davon singen, wie schwierig es für mich ist, um Hilfe zu bitten. Und das merke ich, seit ich ein Kind habe, immer mehr, wo ich echt an meine Grenzen komme, dass ich da ein großes Thema noch habe, zu sagen, ich schaffe das nicht, weil das mein Selbstbild ist, dass ich alles alleine schaffe. Das hat natürlich auch mit meiner Vergangenheit zu tun, dass es für mich immer sicherer war, alles alleine zu schaffen. Ich kann dir nur sagen, du kommst so viel weiter, wenn du dir Unterstützung suchst, wenn es die richtige Unterstützung ist. Das ist jetzt natürlich vorausgesetzt. Und das ist auch der Fehler Nummer 6. Du nimmst die falsche Unterstützung an. Hilfe ist nicht gleich Hilfe. Und das ist schon wieder wahrscheinlich Thema für eine komplette Podcast-Folge. Es gibt im Bereich der Essstörung, und ich nenne es bewusst Essstörung, weil viele es nicht tun, um es zu beschönigen. Es gibt im Bereich der Essstörung sehr viele schwarze Schafe. Da sind Leute unterwegs, die keine wirkliche Ausbildung gemacht haben und auch Störungen mit Krankheitswert, wie es Essstörungen nun mal sind, ob sie diagnostiziert sind oder nicht, nicht behandeln dürfen. Und dazu braucht man eine Heilerlaubnis, nennt sich das, und trotzdem tun sie es. Die einzigen, die eine Heilerlaubnis haben, aber ich möchte da mal noch eine Podcast-Folge machen, vor der ich mich selber sehr scheue, weil ich da vielen an den Kahn fahren werde. Aber ich werde sie machen. Ich habe es mir ganz fest vorgenommen. Ich warte nur noch auf einen guten Zykluszeitpunkt, wo ich mich mutiger fühle. Die einzigen, die wirklich Störungen mit Krankheitswert behandeln dürfen, sind Ärztinnen und Ärzte, sind psychologische Psychotherapeuten, also wenn es um psychische Störungen geht natürlich, und das sind Heilpraktiker / Heilpraktiker für Psychotherapie. Das sind die Leute, die eine Heilerlaubnis erworben haben, die sie dazu befähigt, Störungen mit Krankheitswert zu behandeln. Jeder, der das macht, ohne dass er diese Erlaubnis hat, tut das nicht rechtens. Der Grund dafür, dass man diese Heilerlaubnis erwerben muss in Deutschland, ist, dass es gefährlich ist, wenn man nicht genug Wissen um die verschiedenen Störungen hat und deswegen die Bevölkerung geschützt werden soll. Wenn du natürlich jetzt es trotzdem machst, dann unterschreibst du immer was, dass du das auf eigene Verantwortung machst und das ist dann auch vollkommen okay. Ich lasse mir das auch unterschreiben, einfach nur, um mich rechtlich abzusichern, obwohl ich diese Heilerlaubnis habe. Aber es ist gefährlich. Wenn man keinerlei dieser Ausbildung hat, hat man nicht das störungsbezogene Wissen und weiß nicht, was die Konsequenzen sind. Es geht in diesen Ausbildungen auch ganz viel um das Thema Suizidalität, weil jede psychische Störung mit Suizidalität einhergehen kann und das einfach unglaublich wichtig ist zu wissen, woran erkenne ich, dass jemand suizidal ist, wie reagiere ich, wenn jemand Tendenzen der Suizidalität zeigt, wie kann ich auch Suizidalität abfragen. Da gibt es verschiedene Schemata, die man da lernt, wo man wirklich konkrete Fragetechniken dann hat, um herauszufinden, wo steht diese Person gerade, wie muss ich die Situation einschätzen und was ist jetzt mein nächster Schritt. Und der wird in jeder dieser Prüfungen abgefragt, wo man eine Heilerlaubnis erwirbt. Und auch, wie sehe ich die Veränderung der Person über den Zeitraum, was auch eine Einschätzung erlauben würde. Deswegen mein Wunsch an dich: Schau, dass Leute, mit denen du arbeitest, zumindest eine Heilerlaubnis haben. Es gibt genug andere, weil der Markt einfach da ist. Und noch was, womit ich mich auch unbeliebt mache: Es gibt wahnsinnig gut ausgebildete psychologische Psychotherapeutinnen, die keine Ahnung von Essstörungen haben. Es ist leider so, sie sind unglaublich gut ausgebildet. Psychologiestudium, dann die Psychotherapeutin-Ausbildung, die langwierig ist, die teuer ist, und trotzdem haben sie keine Ahnung von Essstörungen. Und ich saß selber mehrmals als Patientin, wird man dann ja genannt, als Patientin bei psychologischen Psychotherapeuten und habe mir gedacht, du hast keine Ahnung davon, was ich hier gerade durchmache. Du hast keine Ahnung von diesem Krankheitsbild, außer dass du die 5 Punkte auswendig gelernt hast, und du hast keine Ahnung, was hier gerade los ist, wenn du diese Frage stellst. Sorry, wenn ich da jetzt mal so ehrlich bin. Und wenn du das schon erlebt hast, dann weißt du genau, was ich meine. Es ist also verdammt schwierig. Einerseits sollen sie dich verstehen und andererseits sollen sie eine Heilerlaubnis haben. Und das ist schwer zu finden. Das muss ich wirklich sagen. Dann kommt natürlich der finanzielle Aspekt noch ins Game, weil das alles auch Geld kostet. Die einzigen, die in Anführungszeichen umsonst sind, sind psychologische Psychotherapeuten, wenn du sie findest. Und dann musst du dankbar sein. Und nehmen, was du kriegst. Und wenn die dann keine Ahnung von Essstörung haben, ist es einfach schwierig. Ich habe da wirklich auch selbst die spannendsten Dinge erlebt und ich will auf keinen Fall jetzt psychologische Psychotherapeutin haten, auf gar keinen Fall. Ich bin absoluter Fan von Ausbildung. Das soll niemals falsch rüberkommen und es läuft in Deutschland ganz, ganz, ganz viel gut, dass wir hohe Standards für Ausbildungen haben, weil wir dadurch eben auch eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Qualität bieten können. Allerdings muss der eigene Kopf noch mit eingeschaltet sein. Das ist mein Appell an dich. Such dir Hilfe, die sich auf Essstörungen spezialisiert hat und die da auch eine Ausbildung hat. Wähl da ganz bewusst aus und wechsel lieber 5-mal, wenn das für dich irgendwie möglich ist. Weil wenn du diese Hürde schon mal überwunden hast, dass du endlich um Hilfe bittest, dann geht der Schuss ganz, ganz schnell nach hinten los. Was glaubst du, wie schnell du das nochmal versuchen wirst, Hilfe zu bitten, wenn das scheiße gelaufen ist? Ganz ehrlich, wenn du da vor jemand sitzt, der oder die wirklich innerhalb von einer halben Stunde dir zeigt, dass sie keine Ahnung hat, was bei dir gerade los ist, wie hoch ist dein Vertrauen wahrscheinlich in eine andere Person? Deswegen, such dir jemand, wer auch immer das ist, dem du vertraust, der oder die eine passende Ausbildung hat und die du dir natürlich auch leisten kannst, obwohl das nicht der Punkt sein sollte. Gut. Die halbe Miete weiterhin ist die Beziehung zur Therapeutin zum Therapeuten und dass du glaubst, dass diese Person dir helfen kann. Das zeigen Studien, die Beziehung ist das A und O und dass du glaubst, die Person kann dir helfen. Auf Basis einer guten Ausbildung. Das möchte ich nochmal gesagt haben. Genau. Zum Abschluss. Mach bitte diese 6 Fehler nicht. Und wenn dann vielleicht auch nur ganz bewusst, das wäre auch schon mal besser. Du kannst jetzt nicht mehr vergessen, was du gerade gehört hast. Du verschwendest wertvolle Lebenszeit, die du wirklich viel, viel, viel glücklicher verbringen kannst. Geh das Ganze jetzt an. Du kannst es schaffen. Ich wiederhole es nochmal. Fehler Nummer 1. Du wartest auf den richtigen Zeitpunkt. Oder Fehler Nummer 2. Du wartest, weil du die Vorteile der Situation noch genießt. Fehler Nummer 3. Du dokterst an den Symptomen herum und schaust nicht auf die Ursachenebene. Fehler Nummer 4, du hast den Fokus nach außen statt nach innen. Du hast keine Verbindung oder nur wenig Verbindung zu dem, was in dir abläuft. Fehler Nummer 5, du nimmst keine Unterstützung an. Du willst alles alleine machen. Und Fehler Nummer 6, du hast die falsche Unterstützung, die nicht weiß, was sie tut oder nicht die richtige Ausbildung hat. Wenn du denkst, dass ich erstens die richtige bin, zweitens die richtige Ausbildung hat und drittens dir helfen kann, und diese Punkte sind mir wirklich wichtig, dass du da on board bist, dann melde dich für den Newsletter an. In den nächsten Wochen starte die Anmeldung für das 1:1 Mentoring mit mir. Und Beratung und Therapie startet und du bist als Erste mit dabei. Alle Links, auch der Link zu der Podcast-Folge Nummer 94, findest du in den Shownotes. Guck da einfach mal durch, schau, was für dich passt. Wenn nicht, dann nicht. Dann hör dir einfach weiterhin die Podcast-Folgen an. Ich habe so unglaublich viel aus Podcast-Folgen gelernt und tue es noch immer noch. Das ist mein Medium Nummer 1. Ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, damit zu arbeiten. Und vergiss nicht, der Weg zeigt sich beim Gehen. Mehr musst du jetzt nicht wissen. Deine Kathi von Emmy Rosa.